Ihr hört die Frauenredaktion und heute geht es um das Thema Schwangerschaft, Geburt und ihr seid sozusagen in der Sendung gerade herzlich willkommen im Geburtshaus zu Erfurt. Das Geburtshaus in Erfurt ist in der Clara-Zetkin-Straße, ist ein im Grunde genommen ein Frauenprojekt, was seit 1993 existiert und dort arbeiten unter anderem 8 Hebammen und sind nicht nur Expertin für außerklinische Geburt, aber das ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal hier in dieser Stadt oder auch in der Region. Es gibt in Jena noch ein Geburtshaus in Thüringen und dann
in Gera.
Gera und in Südthüringen, glaube ich, gibt es auch noch
eins. In Dermbach.
Genau, in Dermbach. Also das heißt, der Bereich der außerklinischen Geburt ist gar nicht so sehr vertreten hier in Thüringen. Und es gibt ja auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, aus dem medizinischen Bereich, wie auch immer, Vorbehalte. Und als ich jetzt nochmal gelesen habe im Vorfeld, habe ich gefunden, dass die außerklinische Geburt ist seit 2007 tatsächlich im SGB V verankert. Das heißt, das finde ich auch nochmal wichtig zu wissen, weil viele das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass ihr ein ganz originärer Bestandteil von Geburtshilfe seid und das eben nicht nur mit dem Schwerpunkt auf außerklinische Geburt, sondern ihr seid eben genauso mit zuständig für Schwangerschaft, Nachbetreuung und das hatten wir jetzt gerade hier in der Musikpause, dieses Thema von jede Frau hat auch bei Fehlgeburten zum Beispiel das Anrecht auf eine Hebammenbegleitung. Dass ich das jetzt schon mal gesagt habe, weil mir das so wichtig ist.
Auch bei Fehlgeburten nach der Fehlgeburt,
genau,
also diese Wochenbettbetreuung,
genau,
die wir anbieten und die wir leisten können, das gilt natürlich auch für Frauen, die eine Fehlgeburt hatten, egal wie früh diese Fehlgeburt war.
Das ist auch, glaube ich, nochmal sehr wichtig. Das heißt, viele Frauen, ja, nicht die meisten, aber viele Frauen haben ja auch schon, suchen sich ja relativ frühzeitig eine Hebamme. Das heißt, da ist es von Vorteil, wenn ihr sozusagen schon im Prozess mit seid. Und eine, die das nicht hat, kann aber zum Beispiel bei euch vorbeikommen und sagen, ich brauche Hilfe. Und es geht ja dann auch darum, wieder Sicherheit zu bekommen für folgende Schwangerschaften.
Und das zu verarbeiten, was man erlebt hat.
Genau. Und das Thema Geburtsbetreuung, außerklinische Geburt, ist natürlich bei euch ein großer Erfahrungswert. Das ist das, wieso ihr, das ist ein bisschen der Gründungsmythos, würde ich sagen. Deswegen habt ihr euch auch damals einfach als eine Alternative gegründet zur klinischen Geburt. Und da wir heute eine Mutter im Raum haben, die nicht Hebamme ist, würde mich natürlich interessieren, was ist für dich eine andere Erfahrung gewesen?
Ich würde sagen, es war wesentlich behüteter und ich habe mich die ganze Zeit super beschützt gefühlt und zu keinem Moment irgendwie alleine, selbst wenn Sibylle, die Hebamme, irgendwie im Kinderzimmer tatsächlich am Anfang ganz viel einfach alleine rumsaß, wusste ich irgendwie die ganze Zeit, es ist jemand da und ich bin aber auf meinem Sofa und als so langsam die Wehen losgingen, haben mein Mann und ich so ganz viel noch rumgescherzt, sind durch die Wohnung gelaufen, haben gesaugt und nochmal hier und da ein bisschen geputzt oder so. Und ein ganz, ganz großer Unterschied war dann für mich auch am Ende der wirklich sehr, sehr tollen Geburt zu Hause, dass ich einfach auf dem Sofa liegen bleiben konnte. Ich habe da gelegen und es war alles entspannt. Wir haben erstmal, also ich nicht, aber alle anderen haben erstmal einen Kaffee getrunken. Also mein Mann hat Kaffee für alle gemacht. Und das war so schön und es war so lustig, auch als meine Geburtsverletzungen genäht wurden. Da haben wir so rumgescherzt. Was für eine, also Jutta kam, hat geguckt und hat gesagt, oh, das ist aber eine wunderschöne Naht. Und das ist sowas, was ich so in Erinnerung habe, weil das, ich finde das so schön. Dass meine erste Geburt war im Krankenhaus und das habe ich da nicht so lustig alles irgendwie, obwohl ich da bei dem Nähen Lachgas bekommen habe, aber da fand ich das alles gar nicht so lustig. Und dann bin ich abends einfach ins Bett umgezogen und dann ich musste das Haus gar nicht verlassen und das war auch im Winter, deswegen war das auch nochmal schön. Ja, also das ist ein Riesenunterschied für mich, dieses beschützte, behütete Zuhause und die ganze Zeit wissen, es ist die ganze Zeit jemand nur für mich da.
Es ist ja im Grunde genommen in der Geburtshilfe ist es ja anzustreben, diese nach den Leitlinien, dass es anzustreben ist, eine 1:1 Betreuung unter der Geburt, also zumindest gibt es ein Recht darauf, aber das heißt es ja nicht im Klinikalltag. Das ist aber etwas, was ihr gewährleisten könnt. Vielleicht könnt ihr das nochmal einfach...
Wir können sogar eine 2:1 Betreuung gewährleisten.
Wow.
Das heißt, wenn die Familien sich bei uns anmelden zur Geburt, kommen sie sozusagen in ein Hebammenteam. Und eine von den beiden Hebammen, die sie während der Schwangerschaft optimalerweise gut kennenlernen, wird zur Geburt da sein. Und zum Ende der Geburt ist es so, dass wir eine zweite Kollegin dazu rufen. Und das heißt, wenn das Babychen wirklich schlüpft, dann sind wir im Optimalfall 2 Hebammen, die einfach alle Augen und Ohren aufhaben, mit allen Sinnen da sind und das Baby auffangen.
Das heißt, ihr seid ab einer bestimmten Zeit in Dauerbereitschaft?
Wir wechseln.
Ihr wechselt.
Aber ja, wir sind 3 Wochen vor dem errechneten Termin, also ab 37.0 der Schwangerschaftswoche, gehen wir in Bereitschaft. Die Familien bekommen den Bereitschaftsplan. Da steht ganz genau drauf, Woche 1 rufe ich Jutta, Woche 2 Sibylle oder wer auch immer auf diesem Bereitschaftsplan steht.
Und es gibt natürlich auch Ausschlussgründe für Geburtshaus oder für außerklinische Geburt. Da unterliegt ihr sicher ganz klaren Richtlinien.
Da gibt es ganz klare Leitlinien, an die wir uns natürlich halten. Außerklinische Geburt setzt eine gesunde Schwangerschaft voraus. Mit einem gesunden Kind. Dieses gesunde Kind soll in Schädellage liegen und bitte sehr auch in dem sogenannten Geburtszeitraum kommen, also zwischen 37.0. Der Schwangerschaftswoche bis 42.0. Der Woche. Und es muss immer alles gut sein. Deswegen ist dieser Kontakt zu den Hebammen auch so enorm wichtig, weil wir einfach über die vielen Jahre, über die vielen Erfahrungen, die wir gemacht haben, deswegen auch unsere 156 gemeinsamen Berufsjahre sozusagen, haben wir einfach auch ein Gespür entwickelt. Halt. Das eine sind die Messdaten, die wir erheben, und das andere ist einfach so unser berühmtes Bauchgefühl halt.
Ja, und das ist ja eine Hebammenkunde, ist ja eine Erfahrungsheilkunde.
Ja.
Das heißt, ihr teilt miteinander die Erfahrung, jeder hat ihre eigene Berufserfahrung und ihr fasst an.
Also, ja, wir das sind heißt, Handwerkerinnen.
Ihr seid auch. Handwerkerinnen. Genau. Ihr berührt die Frauen. Also jetzt so rückblickend aus meinen eigenen Schwangerschaftserfahrungen würde ich sagen, ja, es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob eine die Hand auf den Bauch legt und fühlt und spürt und mir einen Zugang gibt zu dem, was passiert eigentlich in meinem Körper. Das ist die eine Form von Sicherheit. Die andere ist natürlich, Ultraschall ist natürlich wichtig, so, und trotzdem geht es ja so, wie ich Schwangerschaft verstehe, also erstmal darum, gut schwanger zu sein.
Genau, also erstmal im Optimalfall, wie gesagt, sehen wir die Frauen recht früh und ich sage da manchmal auch, jetzt werd erstmal in Ruhe schwanger, richtig? Und dann reden wir über Geburt, weil Schwangerschaft dauert ja nicht umsonst 40 plus minus Wochen. Es ist ja ein Reifeprozess, nicht nur für das kleine Menschlein, was im Bauch wächst, sondern eben auch für Mutter und Vater, die da quasi drumherum sind, gewissermaßen. Und wir sind alle das Geburtsteam. Die Mutter, der Vater, das Kind und wir sind das Geburtsteam. Und alle müssen gesehen werden. Und natürlich gehört es da dazu, auch den Bauch abzutasten. Und ich finde es ganz schön schlimm manchmal, wenn wir Frauen erst später kennenlernen oder wenn die eben woanders ihre Kinder kriegen wollen. Und die kommen in der, keine Ahnung, Ende der 20er Wochen oder so, also deutlich nach dem Bergfest sozusagen, zu uns und wir sind, oder sie sagen, oh, du bist die Erste, die den Bauch mal anfasst. Und das finde ich ganz schön schlimm, weil man ignoriert ja einen ganz wichtigen Teil dieser Familie, nämlich das ungeborene Kind. Mhm. Und das macht auch unsere Sicherheit aus. Wir kennen eben nicht nur die Großen, sondern eben auch das Kleine. Und wissen, es reagiert auf uns, wenn wir es anfassen. Es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen mystisch an, vor allem für Personen, die vielleicht keine Kinder haben, keine kriegen können, noch nicht bekommen haben. Aber ich glaube, jede Mutter weiß, was ich meine.
Ja, letztendlich geht es ja um Kontakt.
Genau.
Und wie kann es gelingen, einen guten Kontakt herzustellen? Wir wissen heute aus der Traumaarbeit, dass im Bereich Pränatalprägung ja schon ganz viel passiert, nicht nur unter der Geburt. Und wenn du gerade sagst, Geburtsteam, dieses Was würdet ihr sagen, was hat sich denn in den, vielleicht auch nochmal rückblickend, was hat sich in den letzten Jahren verändert, auch gerade in der schwangeren Vorsorge?
Also, wir unterscheiden ja, sagen wir mal, wenn du sagst schwangeren Vorsorge, das bedeutet ja im Endeffekt das, was im Mutterpass dokumentiert wird. Also Blutdruck messen, Urin kontrollieren und so weiter und so fort. Ich würde es eher als schwangeren Begleitung nennen. Wir haben festgestellt, dass viele Frauen nicht mehr gut auf sich hören können, zu viel lesen und hören. Und damit wird so dieses Gefühl häufiger zugeschüttet, was kann ich, was will ich, wer bin ich, wo sind meine Stärken. Und halt wirklich auch so dieses, das Baby macht ja immer mit. Wir sind doch nicht allein. Das Baby ist ja immer da und kennt sich gut aus. Und das ist, glaube ich, was wir häufig feststellen, dass wir ganz viel Mut machen. Hör auf dich. Hör einfach auf dich. Und steh zu deinen Entscheidungen. Egal, ob die allen gefallen oder nicht, die rundherum sind.
Das ist natürlich eine hohe Diskrepanz, weil wir haben ja im Grunde mit Müttern zu tun, ja, mit jungen, älteren Frauen, die die bestinformiertesten Frauen überhaupt sind, also auf dieser mentalen Ebene. Und ich glaube, es gibt ohne Ende Milliarden von Mutti-Blogs oder schwangeren Blogs, wo eine ja gar nicht mehr differenzieren kann, um was geht es eigentlich. Aber meiner Wahrnehmung nach eine sehr hohe Körperentfremdung und da ist so eine große Diskrepanz drin. Also wie kann das gelingen? Und da seid ihr für mich als Hebammen tatsächlich die Botschafterinnen und die da sind, die da nochmal so eine Brücke schlagen können. Katja?
Uns geht es dabei tatsächlich auch, oder in unserem Selbstverständnis als Hebammen, geht es auch darum, dass wir möchten, dass die werdenden Eltern eine sogenannte informierte Entscheidung gut treffen können. Weil wir das Thema Vorsorge auch haben, ne? Dass wir auch versuchen, neutral aufzuklären. Was hast du jetzt zum jetzigen Zeitpunkt deiner Schwangerschaft für Möglichkeiten der Kontrolle, der Untersuchungen? Welche Vorteile haben die? Welche Nachteile haben die aber vielleicht auch? Vielleicht manchmal auch sogar auch welche Kosten? Ne? Da sprechen wir von den sogenannten IGEL-Leistungen. Und sozusagen weniger auch vielleicht auch meine persönliche Meinung aufzudrücken, sondern zu versuchen, einfach genau in diesem Dschungel so ein bisschen so ein kleines Licht, also Leuchtelicht zu sein, um noch besser durch den Dschungel zu finden, all dieser Möglichkeiten sozusagen. Genau.
Ja. Du wolltest?
Naja, ich glaube, also die Frauen, was ich gerne möchte, ist, dass die Frauen verstehen, dass Geburt und Schwangerschaft überwiegend auch tatsächlich im Körper geschieht und nicht so sehr im Kopf. Also, ja Gott, ich habe den Körper dazu, aber es ist halt eine Bauchangelegenheit mit allem, was dazu gehört. So, das ist, möchte ich gerne vermitteln.
Mhm. Passt. Ja,
ich denke, das Urvertrauen wieder ein bisschen rauszukitzeln, das wäre bei vielen Frauen sicherlich sinnvoll, wieder so diesen Begriff guter Hoffnung zu sein und nicht einfach von jeder Untersuchung immer nur rauszufiltern, was ist jetzt vielleicht nicht gut gelaufen. Den Frauen sozusagen eigentlich mehr Mut zu machen, eben nicht sämtliche Mutti-Blogs oder was weiß ich, sich zu informieren, sondern selber auf sich zu hören, was ist für mich wichtig, nicht was sagen andere, was für mich wichtig ist.
Ja, und dafür braucht es ja im Grunde genommen Übersetzerinnen. Ne? Also wie kann das glaube ich, das kennen wir ja alle, so ein bisschen wie manchmal macht dieser Körper irgendwas, wo wir vielleicht doch verunsichert sind und der Zugang doch weggeht und dann braucht es einfach braucht es heilkundige, erfahrene Frauen, die vor allem ja auch erstmal beruhigen, ne, und erstmal für Sicherheit sorgen und sagen, okay, was ist ein Parameter dafür in dir, dass du gerade merkst, dass es gut ist oder dass es vielleicht weniger gut ist oder was ist so ein Moment, wo du auf einmal Angst kriegen könntest?
Das ist auch das Fachwissen dahinter. Also wir haben ja ganz oft, wenn man von Geburt spricht, diesen Begriff des Fehleralarms, ne? Dass Frauen schön zu Hause Wehen entwickeln und dann losgehen an den Geburtsort und unterwegs die Wehen verlieren und das Gefühl haben, oh Gott, ich kann das nicht, da läuft irgendwas verkehrt. Und dann das zu übersetzen und zu sagen, nee, es läuft genau richtig, weil dein Körper gemerkt hat, im Taxi oder im Ankommen im Krankenhaus, das ist, ich bin noch nicht entspannt, ich kann so kein Kind kriegen, ich kann nicht loslassen. Mhm. Und dieses Vertrauen, kommen wieder die Wehen, wenn du gelandet bist, da wo du bist, wenn du Sicherheit gefasst hast und was dein Körper macht, ist nicht verkehrt, sondern ist genau richtig, es funktioniert hervorragend. Halt mit dem Hintergrundwissen, was wir haben, das zu übersetzen und einfach von der anderen Seite zu beleuchten. Da gibt es ja ganz viele Situationen, wo man so drauf gucken kann. Überhaupt im Leben, aber natürlich klar immer.
Es ist immer gut, eine gute Begleitung zu haben im Leben.
Ja, und ich glaube, was mir auch wichtig ist, wir haben gerade von den 1000 Mutti-Blogs gesprochen und so. Und wir können uns ja da alle nicht frei machen von. Nee. Und wenn eine Frau zu uns kommt und in den 999 gelesen hat, dann ist das okay. Dann ist sie willkommen und wir sortieren auch das vielleicht mit ihr zusammen. Mhm.
Ja, und das ist, glaube ich, einfach so eine ganz, ganz große, wichtige Aufgabe, die ihr neben eurem Handwerk leistet. Das heißt, ihr macht ja ganz viel psychosoziale Begleitung die ganze Schwangerschaft hindurch.
Und das und macht richtig Geburt. Spaß, weil wir dann auch im besten Falle die Frauen, die Familien weiterbringen. Also es ist total schön, so auch da so eine Entwicklung mitzukriegen.
Ja, und wir wissen ja, alle Geburt prägt. Ja. Ja, so wie praktisch der erste Schritt in unser Leben ist, das hat eine Auswirkung auf den Rest des Lebens.
Und das geht ja dann auch im Wochenbett weiter. Also manchmal sind wir auch so ein bisschen Paarberater. Also da vermischt sich schon vieles.
Ja, also ich meine, das ist eine, gerade wenn aus zwei in drei werden, ist das ja eine extreme, nicht nur schöne Situation, auch noch eine Krisensituation. Auf einmal sind die Bedürfnisse eines anderen im Mittelpunkt. Und da seid ihr dann auch da.
Genau. Ja, wir sind lange da. grundsätzlich so lange da, wie die Familien uns brauchen. Im Prinzip vom ersten Tag nach der Geburt bis zu 12 Wochen, bis zur 12. Lebenswoche des Kleinen.
Und auch im Rahmen des ersten Lebensjahres.
Und auch
oder?
Danach, genau.
Ja.
Genau. Also das ist schon gut. Also wir haben da schon viele Möglichkeiten für die Familien, da mit ihnen zusammen diesen Weg zu gehen.
Aber das hieße auch, wenn eine jetzt, weiß ich nicht, nach einem halben Jahr merkt, irgendwie, ich würde gerne noch weiter stillen, aber das ist gerade schwierig, dann könnte sie zum Beispiel, auch wenn sie bei euch vorher nicht in Betreuung war, ins Geburtshaus kommen.
Ja. Also das, das ist überhaupt so, dass wir zu jedem Zeitpunkt mit allen möglichen Fragen, die so aufkommen, immer offen sind für die Frauen, die zu uns kommen. Also das heißt nicht, man muss bei uns das ganze Programm durchlaufen und nur dann darf man in die Stillberatung kommen, sondern man ist da quasi jederzeit willkommen mit seinen Anliegen. Genau, und das, was du angesprochen hast, wäre Stillberatung oder Ernährungsberatung heißt es auch. Also auch das Thema Beikost ist was, wozu wir beraten können.
Ja, und vielleicht auch das Thema Schlafen. Ja. Und da würde ich sagen, wir machen eine Musik und dann steigen wir mal in das wunderbare Thema Schlafen ein. Schlafensäuglinge eigentlich.
Auch. Genau, die schlafen auch. Manchmal nicht so, wie wir Großen das wollen, aber es wird besser auf jeden Fall im Laufe der Zeit.